Seit bald 4 Jahren können Fahrer von Elektroautos die sogenannte THG-Quote einstreichen. Das waren anfangs einige hundert Euro pro Jahr, doch dann rauschte der Kurs ziemlich schnell in den Keller. Was die Gründe dafür sind und wie sich das System weiterentwickelt, besprechen wir heute.
Ja, und außerdem gibt es am Ende dieser Episode noch einen wichtigen Hinweis. Also es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben, aber jetzt legen wir erstmal los.
Diese Episode wird unterstützt von Mannekes.
Ja, die THG-Quote, die ja ausgesprochen Treibhausgasminderungsquote heißt, die gibt es mittlerweile schon so seit fast 4 Jahren. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut. Wir haben vor ganz genau 4 Jahren zum ersten Mal darüber hier im Podcast gesprochen. Das war in der Episode 26.
Ja, und seitdem haben die Preise für die THG-Quote ein ganz schönes Auf und Ab hingelegt und die anfangs sehr attraktiven Ausschüttungen sind in kurzer Zeit auf deutlich unter 100 Euro geschrumpft. Wir möchten heute mal beleuchten, woran das gelegen hat und natürlich, wie es mit der THG-Quote voraussichtlich jetzt weitergeht. Dazu haben wir wieder einen Gast bei uns im Podcast. Er ist Co-Founder und Chief Strategy Officer bei Geld für E-Auto und kennt sich bestens mit der Thematik aus. Herzlich willkommen, Wilko Eggers.
Moin, hallihallo, danke, dass ich da sein darf.
Hi. Bevor wir jetzt tiefer reingehen, Wilko, willst du uns nochmal kurz erklären, was die THG-Quote überhaupt ist und wie das Ganze funktioniert?
Ja, super gerne. Also die THG-Quote, Treibhausgasminderungsquote, klingt super kompliziert und kommt ursprünglich auch eigentlich aus einem Markt, wo sehr wenig Leute nur drauf geschaut haben, nämlich aus der Ölwelt sozusagen, Öl- und Biokraftstoffwelt. Denn Anfang der 2000er hat man mal gesagt, ja Mensch, im Straßenverkehr sind wir 100% erdölbasiert unterwegs oder 99, irgendwas erdölbasiert unterwegs. Wie kriegen wir das denn runter? Und damals hat man noch nicht so an Elektromobilität gedacht, sondern an Biokraftstoffe und hat dann in der ganzen EU, in allen Mitgliedstaaten Gesetze erlassen, die darauf abzielen, erneuerbare Kraftstoffe hineinzubekommen. Damals waren das dann noch die Biokraftstoffe, da hat man so Bioquoten gesetzlich verankert. Das hat auch draußen sozusagen kaum einer mitbekommen. Und wenn überhaupt, dann nur von der Tankstelle, das klassische E5 oder E10, was wir von der Tankstelle kennen, wo 5%, 10% Bioethanol zum Beispiel drin ist oder B7. Der Biodiesel auf der Dieselseite und genau, ist damit eigentlich erstmal ganz gut gefahren, hat sozusagen die Biokraftstoffseite erhöht. Und 2015 hat Deutschland dann was ganz Interessantes gemacht. Die sind dann hingegangen und haben gesagt, Mensch, wenn wir jetzt hier hingehen und einfach nur sagen, 10% Biokraftstoffe zum Beispiel in unseren Kraftstoffen drin, aber uns ist eigentlich auch egal, welche Biokraftstoffe und wo die herkommen und so, dann haben wir so nette Nebeneffekte, wie dass in Südostasien alle Regenwälder gerodet werden und da jetzt ganz viel Palmöl zum Beispiel genutzt wird. Ob das jetzt so gut ist, wollen wir ja eigentlich gar nicht. Lass das doch mal umstellen und keine Bioquoten machen, sondern uns überlegen, was eigentlich so die Kernkennzahl sein sollte für diese Gesetzgebung. Und das ist dann eigentlich, sind das ja die Treibhausgasemissionen, die uns interessieren, sprich das, was wir normalerweise so CO2 nennen. Ja, das sind alle Treibhausgase, aber das, was wir eigentlich als CO2 und Emissionen einfach bezeichnen. Und da ist man hingegangen und hat dann gesagt, okay, wenn wir das in den Mittelpunkt dieser Gesetzgebung stellen, dann lass uns doch mal eine Quote bauen, die dafür sorgt, dass zwar Energie im Verkehrssektor landet, sprich wir alle fahren können von A nach B, aber die Energie, die wir nutzen, also die Kraftstoffe, die wir nutzen, dass die sauberer werden. Ja, sauberer im Sinne von weniger Treibhausgase emittieren. Und das machen wir folgendermaßen. Wir sagen, jeder, der Energie in den Verkehrssektor bringt, in Klammern, das sind hauptsächlich Mineralölkonzerne heute, die Kraftstoffe an Tankstellen verkaufen, der muss seine Emissionsintensität senken. Ja, also und dies irgendwie, um wie viel er das senken muss, das schreiben wir einfach ins Gesetz. Sagen wir mal 3,5% zum Beispiel. In 2015 hat man damit angefangen. Wie kann er das senken? Naja, indem er eben nicht Erdöl nutzt, sondern indem er erneuerbare Kraftstoffe nutzt, hauptsächlich Biokraftstoffe zum Beispiel, Bioethanol, Biodiesel. Und wenn er das nicht macht, dann muss er eine Strafe zahlen. So, und die Strafe machen wir so hoch, dass die Erdölkonzerne das feinsäuberlich machen und ihre Quote immer erreichen und diese Einsparung dann eben auch erreichen. Und so treiben wir sozusagen erneuerbare Energien in den Verkehrsbereich rein, in diesem Fall den Straßenverkehr hinein und können theoretisch die Quote dann eben Jahr für Jahr steigen lassen. Das ist dann eben auch das, was passiert ist. Die Quote ist dann von 3,5% gestiegen. Im Gesetz steht heute drin, dass sie auf 25% steigen wird in 2030. Und jetzt sind wir ja ein Podcast, der nicht über Öl handelt eigentlich, sondern über Elektromobilität. Denn Anfang der 2000er war das noch nicht so ein Thema und 2015 in Deutschland ehrlich gesagt auch noch nicht, obwohl es ja auch einige Podcasts zu dem Thema gab schon, aber im Großen und Ganzen eben noch nicht. Aber irgendwann dann schon, denn man hat dann gesagt, ja Mensch, wenn jetzt die Verpflichteten hier für diese Quote eigentlich die Ölkonzerne sind, weil die bringen ja die Energie in den Verkehrssektor, die verkaufen ja Benzin und Diesel, wer ist es denn beim Strom? So, und das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil man denkt sich, naja gut, beim öffentlichen Ladestrom kann ich nur hingehen und sagen, das sind jetzt Stadtwerke zum Beispiel, ja, oder die Teslas dieser Welt oder EnBW oder wer auch immer, ne? Wir haben ja alle Tankkarten oder Tank-Apps, die sind noch öffentlich, da sind Zähler drin, da zahle ich was für, das kann ich noch nachvollziehen, okay, die bringen das in den Verkehrssektor, fein. Aber jetzt wissen wir ja alle, dass wir gar nicht nur öffentlich laden, sondern hauptsächlich nicht öffentlich laden, sprich am Arbeitsplatz oder zu Hause an der Wallbox oder eben irgendwo nicht bei den Stadtwerken und Co. Und da ist jetzt, kann man sich wirklich mal die Frage stellen, wer bringt da den Strom in Verkehr? So, und was würdest du dir so sagen? Wer bringt da den Strom in Verkehr?
Naja, theoretisch dann der Stromlieferant der jeweiligen Person oder des Unternehmens, also da, wo ich den Stromvertrag habe.
Ja, genau. Könnte man sagen. Jetzt kann man auch, natürlich eine Fangfrage, ist klar. Jetzt könnte man ja auch hingehen und sagen, na ja, der sorgt aber ja nur dafür, dass der Strom bei dir im Haus ankommt. Ob der Strom jetzt im Toaster genutzt wird oder im Fernseher oder in unserem Mikro jetzt hier für den Podcast oder in die Wallbox reingeht, da hat der ja gar nichts mit zu tun eigentlich, ne? Wenn ich jetzt Strom von Stadtwerk bekomme, die liefern das halt ans Haus. Dass der Strom da in deinem Auto landet, das ist ja eigentlich deine Entscheidung. Und dann ist man hingegangen, hat gesagt, okay, ist ja interessant. Das heißt, für nicht öffentlichen Ladestrom ist in der Systematik der THG-Quote, bist du quasi der Ölkonzern, wenn du so willst, weil du sorgst ja dafür, dass die Energie im Verkehrssektor landet. Das heißt, du musst ja sozusagen auch, bist für die Energie verantwortlich, die du da reinbringst, wenn du so willst. So, und das ist sozusagen der theoretische Part. Was das praktisch heißt, ist, wenn ein Ölkonzern Energie in den Verkehrssektor bringt und, ich sag mal, nur Erdöl zum Beispiel nutzen würde, dann würde er die Quote ja nicht einhalten, weil die Ersparnis nicht hat und müsste dann auf dem Markt von anderen Erdölkonzernen, die halt zu viel einsparen sozusagen, seine Tonnen CO2 zukaufen. Weil der Gesetzgeber, der sagte eben, in Summe müsst ihr die Quote einhalten, ob jetzt da ein Unternehmen mehr und die anderen weniger haben und die handeln halt miteinander, das ist fein. So. Und dieses Handelssystem überträgt man jetzt auf Ölkonzern und dich. Ja, weil man sagt, okay, du bringst ja Strom in Verkehr. Dieser Strom ist, auch wenn er heute in Deutschland nicht super sauber ist oder so sauber ist, wie er sein könnte, aber der ist immer noch sauberer als das, was für die Quote gefordert ist. Das heißt, du hast Einsparungen und diese Einsparungen kannst du verkaufen. Und so hat man sozusagen den Bogen geschlagen von, hey, Anfang der 2000er wollten wir mal Erneuerbare reinbringen, nämlich Biokraftstoffe, hin zu einer Quote, einer Gesetzgebung, die sozusagen auf Emissionssenkung aus ist und im Grunde für alle Energieformen funktioniert. Ja, weil ob ich dann jetzt Strom nutze oder in Zukunft Wasserstoff oder Biokraftstoffe unterschiedlicher Sorte, das kann alles darunter fallen und alles eben dazu beitragen, dass die Emissionen eben runtergehen.
Also im Prinzip liegt dahinter im Hintergrund so eine Art CO2-Einsparungszertifikathandel, also nicht CO2-Emissionszertifikathandel, das gibt's ja auch, sondern eben das Gegenteil. Für jede Einsparung kriege ich in Anführungsstrichen ein Zertifikat und kann das aber dann auch wieder weiterverkaufen.
Richtig.
Werbung. Wenn du nach einer zukunftssicheren Lösung suchst, um dein Elektroauto bequem zu Hause zu laden, dann haben wir genau das Richtige für dich. Das brandneue Wallbox-Programm Amtron for You von Mennekes, dem E-Mobility-Pionier. Speziell für private Endkunden entwickelt, bietet dir Amtron for You alles, was du für dein individuelles Ladeerlebnis daheim brauchst. Auf manicus4u.de kannst du dich über die neuesten Wallboxen informieren und sie direkt online bestellen. Das Beste daran, auf Wunsch erhältst du die Wallbox auch inklusive Installation durch einen Elektrofachbetrieb in deiner Nähe. Klingt nach der perfekten Lösung für dich? Alle Infos findest du auf manicus4u.de. Schau vorbei, wir freuen uns auf dich. Danke, dass du dabei bist und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
Und wenn ich das so richtig so verstanden habe, dann geht der Gesetzgeber auch davon aus, dass der Strom, der in Verkehr gebracht wird, ungefähr dem Strommix entspricht, also auf der Basis ermittelt wird, oder kann ich auch nachweisen, na, ich habe ja hier Ökostromvertrag, das heißt, meine Treibhausgasminderung ist ja noch viel größer als der Strommix, den wir normalerweise hier in Deutschland im Mittel haben.
Ja, das ist ja auch interessant. Also gibt's ja auch wieder zwei Varianten. Also idealerweise wäre es natürlich, wenn man genau wüsste, was für ein Strom denn jetzt in dein spezifisches Fahrzeug reinkommt. Da müsste ich noch nicht mal mit Ökostromvertrag gehen, sondern auch eine Solaranlage. Ja? Also du hast eine Solaranlage auf dem Dach, machst deinen eigenen Strom. Natürlich ist der sauberer als der Durchschnittsmix. Und ich sag mal auch kommerziell gedacht oder theoretisch gedacht, ist der viel sauberer als jetzt nur ein normaler Stromvertrag, wenn der jetzt nicht Ökostrom ist. Wenn man das aber so machen würde, dann müsste man natürlich sagen, okay, wie beweise ich das denn? Wie zertifiziere ich das denn in dieser ganzen Systematik mit Strom? Können wir auch gleich nochmal reingehen, müssen eben alle Einsparungen zertifiziert werden vom Umweltbundesamt, ist da die Behörde in Deutschland, die dafür zuständig ist. Und die müsste ja jetzt theoretisch, wenn man das so akkurat machen wollen würde, hingehen und alle Kilowattstunden, die spezifisch in dein Fahrzeug gegangen sind, erstmal checken, was schon Fragezeichen ist, wie die das denn machen würden. Und sie müssen checken, wie sind diese Kilowattstunden, die du in dein Fahrzeug da jetzt leitest, denn eigentlich entstanden? Sind die von deiner Solaranlage, sind die vom Ökostromvertrag etc.? Um dann deinen individuellen, spezifischen Emissionswert sozusagen rauszukriegen. So, und da kann man sich vorstellen, das ist komplett unrealistisch, ja. Also da können wir nochmal tausende Beamtinnen einstellen, die den ganzen Tag nur das machen, selbst wenn sie KI unterstützt wären. Die Lösung, die man sich hier überlegt hat, ist, dass man sagt, nein, für nicht öffentlichen Ladestrom, für die Mengenseite nennen wir einfach einen Pauschalwert an Kilowattstunden von bei Fahrzeugen jetzt 2000 Kilowattstunden pro Jahr. Und auf der Emissionsseite geht man genau, wie du sagst, über den Durchschnittsmix.
Das heißt aber im Prinzip, die CO2-Einsparpotenziale, die müssten eigentlich jedes Jahr neu berechnet werden, weil sich ja jedes Jahr der Strommix so ein bisschen oder die CO2-Fußabdruck des Strommixes ja verändert.
Genau.
Im Schnitt wird er besser, aber es kann auch mal sein, dass ein Jahr ein bisschen schlechter ist, weil halt besonders wenig Wind, Sonne, wie auch immer ist.
Ja, das Interessante sogar ist, man müsste ja sozusagen jetzt, wenn man den Wert festlegen wollen würde für, sagen wir mal, 2025, also das jetzt laufende Jahr, diesen Wert braucht man ja vorher. Also den muss die Behörde sozusagen vorher irgendwie festlegen, weil ansonsten wüsste ja gar keiner, wie soll ich den Wert für 2025 berechnen. Auf der anderen Seite kann ich für 2025 nicht hell sehen und wissen, was der tatsächliche Wert hinterher wird. Deshalb guckt man sich halt die Vorjahre an und sagt dann einfach, okay, das Actual von vor 2 Jahren davor, grob, das nehmen wir. Also das ist immer so ein bisschen dieser Wert, der hinkt sozusagen immer der tatsächlichen Entwicklung einen Tick hinterher. Und das kann auch in die andere Richtung gehen. Also ja, wir wollen alle, dass der sauberer wird. Aber zum Beispiel, also wir haben ja jetzt zum Beispiel als Firma 2021 angefangen und da war ja zum Beispiel Corona. So ein interessanter Effekt, an dem man dann im ersten Moment gar nicht denkt, ist, dass in Corona der Gesamtenergieverbrauch, Stromverbrauch eben runtergegangen ist. Ist ja logisch, ne? Weil wir die Fabriken nicht so gelaufen sind und so. Und dass aber dadurch im Schnitt der Strom relativ sauber geworden ist, weil man hat die Fossilen sozusagen mehr zurückgefahren als die Erneuerbaren. Mhm. Sprich, in der Zeit danach ist plötzlich der Strom im Schnitt, und das ist ja das Relevante jetzt für die THG-Quote, wieder ein Tick dreckiger geworden, sprich die Einsparungen waren weniger, sprich das war ein Effekt ins Gegenteil. Also da muss man jedes Jahr, genau wie du sagst, eben gucken, okay, was passiert mit diesem Wert? Wird der besser, wird der schlechter? Und idealerweise über den langen Zeitraum sollte der natürlich besser werden, ist klar.
Ist das dann auch der Hauptgrund, warum die Quote so stark geschwankt ist in den letzten Jahren? Also es gab ja wirklich von 50 Euro bis 300 Euro je nach Jahr sehr unterschiedliche Werte.
Ja, nee, hat überhaupt nichts damit zu tun. Und man muss sich nochmal vor Augen halten, dass das Thema THG-Quote in die Öffentlichkeit geraten ist durch eine Novellierung des Gesetzes, nämlich der Art und Weise, wie Strom, also Ladestrom, in dieser Systematik berechnet wird und wie das sozusagen, wie Strom am Markt teilnehmen kann, wenn man so möchte. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, diese ganze Systematik, die kommt aus Anfang der 2000er. Ich meine, die meisten Leute, die jetzt hier auch den Podcast mithören, werden Elektroauto interessiert sein oder selber Elektroauto fahren und dann mitbekommen haben, dass die THG-Quote irgendwie rund um 2022, werden sie das erste Mal davon gehört haben, vielleicht Ende 2021. So, die THG-Quote gibt es seit 2015. Das ist ja merkwürdig, ist ja ein Ding. Dieser Handel, der dreht sich eigentlich heute hauptsächlich noch um flüssige Kraftstoffe, also um Erdöl und vor allen Dingen Biokraftstoffe. Denn die Menge an Energie, die heute durch Verbrennungsmotoren noch durchgeht, ist so viel größer als die Menge an Strom, dass der Markt auch für die Einsparung eben hauptsächlich von den Biokraftstoffen, ja, wie soll man sagen, beeinflusst wird. So, und wenn irgendwas auf der Seite der Biokraftstoffe passiert, dann ändert das sofort den Preis. Wenn irgendwas auf der Seite von Strom passiert, dann ändert das überhaupt nichts. Also wir haben auch schon mal Fragen bekommen, hey, im letzten Monat gab es doch so und so viel mehr E-Auto-Zulassung, als wir gedacht haben, ändert sich jetzt der Preis? So, und das interessiert auf der preislichen Seite, auf dem Markt, interessiert das niemanden, weil Strom da eben so, so klein ist gegenüber den Einsparungen, die eben durch Biokraftstoffe generiert werden. Aber um dann direkt die Follow-up-Frage, die ist ja, naja, was war es denn dann? Ist ja logisch. Mhm. Die war eigentlich, muss man so sagen, ich sag mal mutmaßlich, weil ich in der Öffentlichkeit bin, aber relativ klar Betrügereien. Betrügereien auf der Biokraftstoffseite und auf der sogenannten UER-Seite. Also wir haben zwei Effekte, die dann gekommen sind, die den Preis extrem in den Keller gedrückt haben, weil sie für ein massives Überangebot am Markt gesorgt haben. Und das erste ist so eine tolle Sache, das haben vielleicht einige, die gerne Panorama und Co. gucken, schon mal mitbekommen, das sind die UERs, sogenannte Upstream Emission Reductions. Das war die Idee, dass man sagt, naja gut, wenn ich als Erdölkonzern jetzt hier meine Emissionsintensität senken soll, dann kann ich das ja machen, indem ich einfach kein Erdöl nutze, sondern erneuerbare Energien. Oder, und das ist ja erstmal logisch, indem ich meine Erdölproduktion sauberer mache. Also quasi saubereres Erdöl produziere. Irgendwie hat es eine Systematik ins Gesetz geschafft, die gesagt hat, ach, wenn ihr das nachweisen könnt, dass ihr hier Einsparungen in eurer Erdölproduktion habt, dann kriegt ihr auch diese Emissionseinsparungszertifikate, von denen du vorhin gesprochen hast, Valentin. Ja, also dann generiert ihr auch Einsparungen. So, und diese Einsparungen waren extrem, extrem hoch, extrem große Mengen. Und die Projekte dafür, die waren hauptsächlich, nicht nur, aber ich glaube 90% plus, waren die in China. Hm. Da denkt man sich, ja, komisch, ein Ding. Also unser Erdöl habe ich noch nie gehört, dass das aus China kommt. Aber dann war das in China und da stellte sich, long story short, relativ fix, als Leute da mal drauf geguckt haben von außen raus, dass dort Betrug stattgefunden hat, dass da einzelne Projekte gar nicht existierten, die aber zertifiziert worden sind von Zertifizierern und vom Umweltbundesamt. Und also damit man sich das mal vorstellen kann, also wenn ich sage Millionen Tonnen von Einsparungen, also das ist Faktor 10 plus oder so, versus das, was die gesamte Elektromobilität in Deutschland an Einsparungen überhaupt liefert. So, also ist riesig. So. Hm. Genau, und das zweite waren Biokraftstoffe, die einfach falsch gelabelt waren. Also Deutschland wollte eigentlich eben von diesen palmölbasierten Biokraftstoffen weg. Das sieht man ja dann immer auch auf so schönen Bionella oder so, ja, kein Palmöl drin. Und das war eben bei Biokraftstoffen dann auch. Da hat Deutschland gesagt, bitte keine Biokraftstoffe aus Palmöl mehr. So, und dann haben sie aber irgendwie in dem Kleingedruckten zugelassen, dass dann Abfallstoffe aus der Palmölproduktion doch genutzt werden dürfen. Mhm. Und was dann sehr schlaue Leute gemacht haben, ist einfach draufgeschrieben, ja, das ist jetzt Abfall. So, wenn ich es mal ganz doll zusammenfasse, ja. Also, don't quote me on that. Aber das ist die ganz schnelle Zusammenfassung von, was ist da passiert. Sprich, da hat man eigentlich damit gerechnet, dass die Palmölmengen nicht nach Deutschland kommen. Aber sie sind nach Deutschland gekommen und dann auch noch als besonders förderungswürdig anerkannt worden, weil es ja Abfall ist. Und das hat den Markt dann komplett zerschossen. Ja. Also man hat das dann auch bei Elektro, also THG-Quote für Elektroautos gemerkt pro Auto. Also wir selber haben mal 400 Euro pro Auto ausgezahlt in 2022. Und zwischenzeitlich ist das runtergegangen auf 65. Hm. Also schlimm. Ja.
Aber das klingt ja so, als hätte man jetzt die Fehler gefunden und das abgestellt. Oder ist das jetzt noch nicht so weit?
Wenn es ein Videopodcast wäre, würde man meinen skeptischen Blick sehen. Also eigentlich sind beide Tatbestände Ewigkeiten lang schon, also über Jahre ist es schon klar. Die Politik, sowohl die alte Ampel als auch die jetzige Regierung, haben extrem langsam darauf reagiert. Es gibt jetzt gerade ein Gesetzesverfahren, was kurz vor Weihnachten, in der Woche vor Heiligabend, in die erste Lesung im Bundestag gehen soll, um ein paar Maßnahmen wieder ins Gesetz reinzubringen, was die Quote eigentlich und den Markt stabilisieren soll. Und in der Zwischenzeit ist ein bisschen was passiert, aber eigentlich nicht viel. Ja, also wenn wir heute auf die Preise drauf gucken, jetzt auch für Autos, jetzt für 2025 zum Beispiel, da bewegen wir uns je nachdem, wo man hinschaut, wann man genau hinschaut, welches Angebot, ladidadida, bei 100 Euro, 150 Euro, so in dem Bereich grob. Wenn ich überlege, dass wir mal 400 ausgezahlt haben, also...
Wie kann man sich denn jetzt so ungefähr nochmal so diesen Handelprozess vorstellen? Also vielleicht auch nochmal, was eure Rolle eigentlich ist. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so genau erläutert. Und wie ich ja auch eigentlich als Endkunde, rede ich ja nicht mit dem Mineralölkonzern darüber, dass ich jetzt hier ein E-Auto fahre, sondern ich wende mich an ja solche Unternehmen wie Geld für E-Auto beispielsweise, euer Unternehmen, um dort quasi meine THG-Quote ja abzutreten oder wie auch immer da der richtige Passus ist. Also es ist ja relativ leicht, ich muss halt nachweisen, ich fahre ein E-Auto, muss meinen Fahrzeugschein da hochladen und dann kriege ich das irgendwie auf mein Konto überwiesen irgendwann und dann freue ich mich. Aber ja, was ist eigentlich das, was hinter den Kulissen passiert?
Genau, also im Grunde hast du den Grund, warum es uns gibt, schon in einem Satz so zusammen gesagt, du kannst ja nicht mit den Erdölkonzernen sprechen. Also das ist eigentlich das Kernproblem auf diesem Markt, wenn wir über nicht öffentlichen und über auch den größten Teil vom öffentlichen Ladestrom sprechen. Diejenigen, die in Anführungsstrichen eine erzwungene Nachfrage haben, das sind Riesenkonzerne. Große Beispiele dafür sind zum Beispiel Shell oder BP oder eine Rosneft oder so, also die wir auch kennen sozusagen. Und auf der anderen Seite habe ich ja mittlerweile hunderttausende Leute, die ein Elektroauto haben. Und die können natürlich nicht miteinander kommunizieren. Also du kannst jetzt nicht einfach bei Shell anrufen und sagen, hier kann ich mal meine paar Kilogramm Einsparung verkaufen. Das funktioniert nicht. Und dieses Problem lösen wir jeden Tag als sogenannter Quotenpooler, indem wir einfach in die Mitte gehen und von tausenden, tausenden, tausenden die Quote abkaufen und sozusagen einsammeln. Also poolen, da kommt der Name her, und dann eine große vermarktbare Menge daraus machen, die dann so groß ist, dass wir dann wiederum bei denen anrufen können und sagen können, hier guck mal, wir haben Menge, habt ihr Lust dazu? So. Und dadurch ermöglichen wir sozusagen überhaupt erst dieses Handelssystem, weil wir den Link herstellen zwischen denjenigen, die die Einsparung haben und denjenigen, die in diesem Markt die Einsparung brauchen. Ansonsten würden diese Einsparungen im Markt einfach gar nicht teilnehmen können. Genau, und wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt ein riesiges Stadtwerke, die meisten Stadtwerke sind auch zu klein dafür, aber ich sag mal, wenn ich ein deutschlandweit agierender Ladeparkbetreiber bin, sage ich mal vorsichtig, so viele gibt es da ja nicht, die wir alle im Kopf haben dann ist die Menge wahrscheinlich gerade so groß genug, dass sich das für mich lohnt, auch auf diesem Markt teilzunehmen. Wenn ich ein kleineres Stadtwerk bin, dann schon nicht. Und wenn ich ein Auto in den meisten Fällen, aber selbst wenn ich nur 20 Autos hätte, dann lohnt sich das nicht.
Genau. So einfach. Ja. Und was ist so ein bisschen deine Einschätzung jetzt auch? Vielleicht ein Blick, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Vielleicht auch nochmal hier der kleine Disclaimer. Die Sachen, die Punkte, die du genannt hattest, die jetzt die Quote so in den Keller gedrückt haben, die Preise dafür. Du hast ja auch nochmal die Betonung auf mutmaßlich, weil es gibt natürlich dazu jetzt kein verabschließendes Rechtsgutachten oder Rechtsverfahren oder so ähnlich. Das ist halt, was durch Recherchen rausgekommen ist. Da gibt es ja auch entsprechende Sendungen zu, die können wir hier auch im Nachgang auch nochmal in die Shownotes packen, als Beleg, dass wir das uns jetzt hier nicht alles nur wie, oder du dir nicht nur ausgedacht hast, sondern dass es dazu auch wirklich handfeste Recherchen gibt. Aber wie gesagt, es gibt jetzt kein Rechtsurteil dazu. Aber davon unabhängig, wie schätzt du die Situation jetzt ein? Wird das nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren wieder mehr Geld für die THG-Quote geben? Jetzt mal ganz aus Sicht des E-Autofahrers, dem das wahrscheinlich interessiert. Und jetzt gab es ja auch so einige Angebote, dass man gleich für nächstes Jahr mitverkaufen kann, die THG-Quote. Vielleicht hast du so einen Tipp, wann es eigentlich Sinn macht, überhaupt diesen Antrag einzureichen oder ob das zeitlich vielleicht sogar egal ist, wann man das macht.
Ja, jetzt. jetzt sofort, liebe Hörerinnen und Hörer. Nein. Also es ist eine Glaskugel, ja, das kann keiner sagen. Also ich wurde jetzt schon so lange gefragt, was passiert. Gerade am Anfang haben viele, die sich mit dem Markt sozusagen gerade neu beschäftigt haben, sage ich mal, gesagt, ja, die Quote steigt, die Nachfrage steigt, auf jeden Fall wird der Preis steigen. So, und was ist dann passiert? 80% Markteinbruch, ja, also oder Preiseinbruch. Also es ist ein Markt, der Marktpreis gestaltet sich nach Angebot und Nachfrage. Was genau da passieren wird, was zum Beispiel jetzt in diesem neuen Gesetz am Ende wirklich drinstehen wird, was den Markt stabilisieren soll, das wissen wir alles heute noch nicht. Das kann in alle Richtungen gehen und entsprechend weiß man es nicht in the long term. Ja, in the long term wissen wir, die Quote soll auf 100% Einsparung gehen, idealerweise 2045, dann sind wir klimaneutral. Also da muss 100% Einsparung drin sein. Long term muss dann der Preis also steigen, um dahin zu kommen. Okay. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt weniger long-term gehe und sage, was passiert denn im nächsten, keine Ahnung, in den nächsten 2 Jahren oder so, da kann so viel passieren, man weiß es nicht. Und auch, ehrlich gesagt, wenn man sich so einen Jahresverlauf, also selbst wenn man nur auf 2025 jetzt mal drauf schaut, ja, also selbst der Marktpreis in 2025 hat sich extrem geändert, ja. Also wir waren am Anfang des Jahres noch unter 100 Euro, jetzt sind wir über 100 Euro. So, sind das jetzt Riesensprünge, wenn ich überlege, ein Elektroauto zu kaufen? Nein. Ja, aber für diesen Markt ist es natürlich schon ein Riesensprung. Insofern ist es einfach unseriös zu sagen, ja, der Preis geht hoch, weil da werden ja ganz viele tolle Sachen passieren. Ich kann nur empfehlen, Leute, sucht euch den Pooler eures Vertrauens und das Angebot, was für euch passt. Freut euch, wenn es für euch ein guter Deal gewesen ist. Ärgert euch nicht, wenn es für euch ein schlechter Deal gewesen ist. Nimmt's mit, es ist in Ordnung, es ist eine Förderung, so soll es gemacht werden. Macht das zum Beispiel bei uns, ist eine sehr gute Idee. Für 25 gibt es gute Angebote, es gibt jetzt auch gute Kombi-Angebote, auch bei uns, auch bei Konkurrenten. Für 25 und 26, wo ich dann schon für 2 Jahre meine Quote vermarkte, muss man dazu sagen, ist es immer jährlich. Deshalb, weil wir, wie wir vorhin geklärt haben, nicht die genauen Kilowattstunden, die ihr zu Hause ladet, anschauen, sondern die Default Values sozusagen, ja, also die Schätzwerte, die 2000 Kilowattstunden pro Jahr, und die gehen eben pro Jahr einmal. Deshalb auf der Elektromobilitätsseite ist dieser Markt eben sozusagen jährlich dadurch gestückelt. Da kann ich nur sagen, passt auf bei den Angeboten, ist vielleicht so ein kleiner Verbraucherhinweis. Passt auf, dass ihr nicht die Quote für beide Jahre für einen Betrag, jetzt zum Beispiel nur 100 Euro für beide Jahre oder so, weil da einige unterwegs sind und nicht sagen 100 Euro pro Jahr, sondern sagen 100 Euro für beide Jahre, was dann ja 50 Euro für ein Jahr ist. Das sehen wir gerade ein bisschen im Markt, aber normalerweise schleicht sich das auch relativ fix aus, weil die Leute das dann auch merken. Genau, aber so würde ich das mal da hinstellen.
Ja, cool. Danke dir, Wilko, für die Transparenz und natürlich auch für die Beantwortung unserer Fragen. Und wir hoffen natürlich, dass das auch weiterhin lukrativer Zusatzanreiz ist für Leute, Elektroautos zu fahren.
Ja, besten Dank. Und liebe Leute, falls ihr euch dafür interessiert, schaut mal euch auch diese Betrugssachen an, die Markus und Valentin dann hoffentlich in die Shownotes packen vielleicht. Und wenn das Gesetz dann im Bundestag ist, gerne mal beim Abgeordneten, bei der Abgeordneten anrufen, hintickern und sagen, dass das wichtig ist. Denn das macht den Unterschied, ob die Quote bei 100 Euro oder bei 400 Euro ist.
Ja, genau. Also das machen wir auf jeden Fall, dass wir da ein paar bisschen Content noch zusammensammeln, den ihr euch dann noch anschauen könnt. Und ja, Wilko, dann vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Und ja, wir legen jetzt gleich nochmal los mit einem kleinen Blick in die neue Ausgabe, und dann hatten wir noch den versprochenen Hinweis, den wir am Anfang schon mal angeteasert haben.
Ja, dann haben wir jetzt noch mal einen kleinen Blick in die neue Printausgabe des EAM-Magazins. Was gibt's denn diesmal?
Ja, wir haben jetzt ganz frisch an den Kiosk oder zu euch nach Hause oder natürlich auch in die E-Paper-App geladen, die neue Ausgabe 0525. Und da haben wir einen Schwerpunkt auf die IAA Mobility gelegt, wo es dieses Jahr wirklich viele neue E-Autos gab, gerade auch von den deutschen Herstellern, und haben euch da die wichtigsten Highlights, die wichtigsten Messenneuheiten alle mal zusammengestellt, und könnt ihr alles entsprechend in der neuen Ausgabe nachlesen, wenn ihr nicht selber vor Ort wart. Außerdem haben wir uns auch wieder einen Doppeltest vorgenommen. Und zwar haben wir zwei sehr beliebte Kompakt-SUVs verglichen. Das ist einmal der Kia EV3 und auf der anderen Seite der Skoda Elroq. Beide Modelle in Europa sehr beliebt, haben auch deshalb ja bei beiden Marken auch für ordentliche Zuwächse gesorgt. Und wir wollten herausfinden, welches Modell ist denn, bietet denn das beste Gesamtpaket. Mhm. Und ja, in puncto Ladeinfrastruktur haben wir uns mal angeschaut, ja, was muss man eigentlich beachten, wenn man einen Dienstwagen fährt und da den Ladestrom abrechnen will, sei es mit dem Finanzamt oder dem Arbeitgeber. Wie ist es, wenn man als Firma seine Mitarbeiter vielleicht mit Ladeinfrastruktur ausrüsten will oder an seinem Firmenstandort Ladeinfrastruktur anbieten möchte? Und haben einmal dazu aufgeschrieben, ja, was man dabei beachten sollte, und stellen euch da auch verschiedene Ladelösungen vor, die dann je nach Anwendungsfall ja eine Empfehlung sein können, die man dafür nutzen kann. Das sind nur drei von vielen, vielen Themen, die wir vorbereitet haben. Und ja, ein ganz wichtiges Highlight, das ist die EAM-Leserwahl, zu der wir in der neuen Ausgabe aufrufen. Die startet oder ist jetzt gestartet zum 1. Oktober und läuft bis Anfang Dezember. Und ja, wir suchen gemeinsam mit unseren Premium-Partnern INBW, Mennekes und Balkonkraftwerk.de mit euch zusammen die Elektrohelden 2026. Und zwar rufen wir dazu auf, dass ihr in 15 Haupt- und 2 Bonuskategorien eure Elektroauto-Favoriten wählen könnt. Und am Ende könnt ihr dann noch einen Gesamtsieger küren, also welches aus eurer Sicht das beste Elektroauto ist. In Summe stehen über 200 verschiedene E-Fahrzeuge zur Wahl, also eigentlich jedes mehr oder weniger derzeit bestellbare Fahrzeug auswählbar. Und ja, wenn ihr da mitmacht, dann könnt ihr am Ende sogar noch was gewinnen. Und zwar verlosen wir unter allen Teilnehmenden einmal ein Sunlit Solar Two-Way Speicherturm Starter Set. Dahinter verbirgt sich ein Heimspeicher mit 4,3 Kilowattstunden und integrierten Wechselrichter im Wert von rund 3.200 Euro, der uns freundlicherweise von balkonkraftwerk.de zur Verfügung gestellt wird. Außerdem verlosen wir eine hochwertige Mennekes Wallbox Amtron 4U 560 im Wert von rund 1.300 Euro. Die Wallbox unterstützt unter anderem das Solarladen und ist auch dank des integrierten MID-Zählers für die Dienstwagenabrechnung geeignet. Also auch den Punkt, über den wir auch in der neuen Ausgabe berichten. Außerdem verlosen wir 2 Wochen mit dem Opel Grandland Electric. Dann könnt ihr dann zum Beispiel für eure Urlaubstour gewinnen. Und auch unter anderem noch 10x50 Euro Ladeguthaben für das Laden an EMBW-Ladestationen. Und damit könnt ihr dann im größten HPC-Ladenetz Deutschlands laden. Ja, wo könnt ihr da teilnehmen an der Umfrage und an dem Gewinnspiel? Und zwar könnt ihr dazu entweder auf unsere Homepage gehen, www.elektroautomobil.com. Ihr könnt hier in die Shownotes gucken, da verlinken wir die natürlich auch. Oder ihr geht direkt auf die Umfrage und zwar über bit.ly/elektrohelden2026. Ich buchstabiere das nochmal kurz. Das ist bit.ly/elektrohelden2026. Alles, die Elektrohelden 2026 kleingeschrieben, zusammengeschrieben. Und da findet ihr die Umfrage. Aber wie gesagt, wir packen die Links natürlich auch in die Shownotes und ihr findet die auch auf unserer Homepage und auch auf unseren Social Media Kanälen. Ja, dann drücken wir euch die Daumen, wünschen euch viel Spaß bei der Abstimmung und wir freuen uns, wenn ihr euren Freunden, Bekannten, Partnern und Kollegen davon erzählt, dass die alle gerne da mitmachen und ihre E-Auto-Favoriten wählen.
Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört in unseren Podcast.
Genau, also dann bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss.
Ciao.